Zunehmende Antibiotikaresistenzen stellen weltweit Gesundheitssysteme vor eine wachsende Herausforderung. Klassische Antibiotika sind immer häufiger wirkungslos gegen multiresistente Keime. Gleichzeitig sind in den letzten Jahren kaum neue Antibiotika auf den Markt gekommen. Robert Maxis, der Gründer und CEO von SmartBags, erklärt in dieser Episode, warum das Potenzial von Antibiotika noch bei weitem nicht ausgereizt ist und welche Ansätze für die Entwicklung neuer Antibiotika sein Unternehmen verfolgt. Wir sprechen darüber, welche wirtschaftlichen Hintergründe dazu führen, dass kaum große Pharmaunternehmen in diesem Feld tätig sind und was die Politik tun kann, um die wachsende Krise einzudämmen. Viele spannende Einblicke aus einem Thema, das meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Viel Spaß mit der Folge.
Diese Grundidee, neue Targets dadurch zu finden, dass wir Enzyme suchen, die man aktivieren kann und nicht inhibieren kann, das ist ein Ansatz, der eigentlich bisher so im Drug Development relativ übersehen wurde und vor allem auch im Antibiotika-Bereich eigentlich noch gar keine Anwendung fand. Aber dadurch kann man einen völlig neuen Target Space eigentlich eröffnen, weil es einige Enzyme in Bakterien gibt, die einfach nach oben hin sehr streng reguliert sind. Und wenn wir es schaffen, das zu deregulieren, können wir auch ähnliche suizidale Mechanismen in den Bakterien triggern. Und deswegen haben wir gesagt, okay, lasst uns das als Ausgangsidee nehmen und nach neuen Targets suchen, mit denen das auch funktionieren könnte.
Doppelhelix, der Technologie-Podcast für Biotech und Life Science.
So, hallo Robert, schön, dass du heute bei mir bist.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Sehr, sehr gern. Robert, du hast den großen Hit gelandet in deiner Doktorarbeit. Du hast es geschafft, auf einem Nature Paper zu landen, hast basierend auf dem Thema deine Firma gegründet. Aber bevor wir ganz tief reinstarten, was ihr macht und was ihr gerade entwickelt, erzähl uns doch mal, wo kommst du ursprünglich her? Wofür musstest du das erste Mal eine Pipette in die Hand nehmen?
Ja, wenn ich so zurückdenke, ich denke, das wird irgendwann in der Schulzeit gewesen sein. Also ich bin ursprünglich aus Bamberg und an der Schule habe ich schon über viele Jahre immer bei Jugendforsch teilgenommen. Also ich würde sagen, das war so der erste Schritt in die Wissenschaft und in die Forschung. Und über 6-7 Jahre haben wir da eigentlich jedes Jahr eben bei dem Wettbewerb teilgenommen, oft auch im Bereich Chemie. Ich glaube, wirklich viele Pipetten haben wir da nicht in die Hand genommen. Es war wirklich eher dann Reaktionskolben oder irgendwie Reagenzgläser, die wir in die Hand genommen haben. Aber das war sicherlich der erste Schritt auf dem Weg zum Wissenschaftler, der ich dann mit der Zeit geworden bin und mittlerweile auch zum Unternehmer. Das hat sich dann natürlich irgendwie so entwickelt. Aber ich denke, das war eine sehr prägende Zeit am Anfang, einfach so diese ersten Schritte in wissenschaftliches Arbeiten und auch in projektfokussiertes Arbeiten zu unternehmen und war auch oft etwas spannender als der gängige Schulunterricht.
Oh, das kann ich mir vorstellen. Sehr gut. Meine Schule hat da leider nicht mitgemacht, aber ich habe Jugendforsch damals auch immer verfolgt. Heute bist du Gründer und CEO von SmartBags. Ihr entwickelt neue Antibiotika. Zwischen Jugendforsch und Gründer und Unternehmer von einem wissenschaftlich forschenden Unternehmen zu sein, ist ein langer Weg. Was ist denn dazwischen passiert?
Also nach der Schule habe ich mich dann entschlossen, Chemie und Biochemie zu studieren. Bin dann nach München eben gegangen, habe da dann an der LMU den Bachelor gemacht. Dann hat es mich auch ein bisschen ins Ausland gezogen. Ich bin dann nach Oxford, um da einen Master in Pharmakologie zu machen, weil mich damals auch schon gerade diese Schnittstelle von Chemie und Biologie einfach sehr interessiert hat und auch so diese eben Forschung an Arzneimitteln, wie funktionieren Wirkstoffe, wie kann man Wirkstoffe verbessern. Und dann nach einem Jahr, nachdem ich dort den Master abgeschlossen habe, bin ich dann an die TU München gegangen, habe da eben dann mit meinem Doktorvater Professor Sieber dann die Arbeit eben an diesem Thema begonnen, wo es darum ging, eben einen neuen Wirkstoff, der da am Lehrstuhl gefunden wurde, näher zu untersuchen, wie der eigentlich Bakterien tötet. Und das war dann Teil meiner Doktorarbeit und zusammen ist dann dieses Paper in Nature Chemistry rausgekommen, dann nach 3-4 Jahren und ich habe mir damals wirklich nicht träumen lassen, dass wir daraus dann eine Firma gründen, aber ich habe einfach damals schon im ersten Gespräch mit meinem Doktorvater gemerkt, dass das Thema mich irgendwie catcht und dass ich das super spannend fand und darauf meine Doktorarbeit machen wollte. Und dann, als ich dann ein paar Jahre später tatsächlich die Möglichkeit geboten hat, daraus auch dann eine Firma zu entwickeln, habe ich mir gesagt, naja, warum eigentlich nicht? Gerade frisch aus dem Doktor heraus, finde ich, ist eigentlich eine sehr gute Zeit, um zu gründen. Man hat sozusagen beruflich nichts zu verlieren. Und deswegen dachte ich mir, warum nicht? Und dann haben wir es eben angepackt und jetzt die SmartBags gegründet. Und das war jetzt vor fast 4 Jahren. Und das war eine sehr spannende Reise auf jeden Fall.
4 Jahre seid ihr schon unterwegs. Fantastisch.
Knapp, ja. Also April 21 war die Gründung sozusagen. Mhm. Also
Okay, dann nimm uns doch mal ein bisschen mit in die ganze Technologie und die Wissenschaft, die dahinter liegt, weil ich glaube, das ist das, was euch als Unternehmen letztlich ausmacht. Wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr einen etwas anderen Ansatz als die klassische Antibiotika-Forschung. Bevor wir ganz tief in die Technologie reinspringen, lass uns doch kurz das Thema Antibiotikaresistenzen einmal anreißen. Wir hatten vor 50 Jahren geglaubt, wir haben den Kampf gegen die Bakterien gewonnen. Wir haben nicht, oder?
Nee, das war damals vielleicht etwas naiv, es so zu sehen. Aber die Meinung gab es tatsächlich. Aber ja, Bakterien sind nun mal Lebewesen, die auch Evolution begehen und dementsprechend lernen sich mit der Zeit auch an Antibiotika anzupassen. Und es ist tatsächlich leider so, dass die Zahl multiresistenter Keime in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer weiter zugenommen hat. Einfach auch durch den verstärkten Einsatz, nicht nur in der Humanmedizin, auch in der Tierzucht. Und einfach dadurch, dass Antibiotika inzwischen ubiquitär verfügbar sind. Und gleichzeitig sind leider die Entwicklungstätigkeiten von Pharmafirmen in dem Bereich sehr stark zurückgegangen, weil man halt einerseits dachte, naja, man braucht es ja nicht mehr und andererseits auch einfach andere Indikationsfelder entdeckt hat, die wirtschaftlich profitabler erschienen. Und das führt dazu, dass wir jetzt eine sehr große Innovationslücke haben, die klafft. Also in den letzten Jahrzehnten sind fast keine wirklich neuen Antibiotika-Klassen mehr auf den Markt gekommen. Es sind fast alles nur sozusagen Me-Too-Drugs, also Verbesserungen von bereits existierenden Wirkstoffen. Und da ist es klar, dass es nicht lange dauert, bis die Bakterien sich auch dagegen anpassen können. Und diese Innovationslücke führt dazu, dass wir nun wirklich ein wachsendes Problem haben und die Zahl multiresistenter Infektionen zunimmt, auch die Zahl der Todesfälle dadurch zunimmt. Und die Aussicht und die Prognose gerade jetzt bis in die nächsten Jahre und Jahrzehnte ist ziemlich bestürzend und deswegen muss da dringend etwas dagegen unternommen werden.
Aber kommt diese Innovationslücke daher, dass es aus wirtschaftlichen Gründen keiner versucht hat oder dass es tatsächlich schwierig ist? Also dass so die klassischen Targets in den Bakterien auch alle mit ihren eigenen Antibiotika-Klassen schon besetzt sind und man gar nicht mehr so viele Targets in Bakterien hat?
Also sowohl das auch. Ich würde nicht sagen, dass man keine Targets mehr in Bakterien hat. Es gibt, glaube ich, ungefähr 300 essentielle Enzyme in E. coli und die klassischen Antibiotika-Targets, das sind ungefähr 4 oder 5. Also es ist eigentlich so, dass es noch einen extrem großen Target-Space gibt, der bisher einfach noch nicht gemeint wurde und der bisher auch noch nicht angeschaut wurde. Und genau in diese Lücke wollen wir als SmartBugs ja auch stechen. Aber es stimmt natürlich schon so, dass die Low-Hanging Fruits aus den letzten Jahrzehnten, die sind jetzt halt abgegrast. Also man kann schon zeigen, dass die Attrition Rate im Drug Development, im Antibiotika-Bereich höher ist als bei einer klassischen Drug. Das stimmt. Und gleichzeitig hat man eben auch ökonomische Herausforderungen. Das heißt, es ist oftmals nicht so einfach, aus einem neuen Antibiotika wirklich den Umsatz und den Gewinn zu generieren, wie bei anderen Indikationsfeldern, wie vielleicht im kardiovaskulären Bereich oder bei der Onkologie.
Das schauen wir uns nachher im Detail nochmal an. Aber jetzt zu eurer Technologie. Wie hat das Ganze angefangen?
Also ganz ursprünglich, das ist eigentlich schon eine Doktorandengeneration vor mir, wie das Projekt angefangen hat. Da war eigentlich die Idee, auch wieder schon nach neuen Targets zu suchen. Also die Grundidee war wirklich zu sagen, okay, wir wollen Antibiotika finden, die über andere Wirkmechanismen und andere Targets Bakterien abtöten als die klassischen. Und der ganz, ganz ursprüngliche Ansatz, den mein Doktorvater da gewählt hat, war eigentlich nach Kinase-Inhibitoren zu screenen. Weil Kinase-Inhibitoren sind gerade in der Humanmedizin, in der Krebstherapie sehr beliebt, aber es gibt kein wirklicher Kinase-Inhibitor gegen Bakterien. Also hat man so einen Repurposing-Ansatz gewählt, wo einfach ein Set an humanen Kinase-Inhibitoren auf Bakterien geworfen wurde, hat man geschaut, okay, was davon tötet jetzt den Modellorganismus Staphylococcus aureus, kennt man eben von MRSA. Und da hat man dann einen Hit gelandet, das war Sodafenib, das ist ein Krebsmedikament von Bayer gewesen, und hat sich das näher angeschaut und halt dann verstehen wollen, okay, wie funktioniert das? Und in dem Zuge haben wir festgestellt, dass es eigentlich gar keine Kinasen in den Bakterien inhibiert, sondern einen völlig anderen Wirkmechanismus hat. Und das war eine reine Zufallsentdeckung. Aber was wir festgestellt haben, ist, dass es eigentlich die Proteinsekretion stimuliert. Also es adressiert die Signalpeptidase, SPSB. Das ist ein Enzym, was im Sekretionsweg der Bakterien sozusagen eine Rolle spielt. Also das schneidet die Signalpeptide von allen Proteinen oder fast allen Proteinen, die aus der Zelle exportiert werden. Und wir konnten sehen und zeigen, dass eben dieser Sekretionsprozess stimuliert wird.
Das heißt, es werden viel mehr Proteine und vielleicht auch unspezifisch sekretiert?
Genau, ich würde nicht unbedingt sagen unspezifisch. Es sind schon weiterhin die Substrate, Aber wir sehen einfach, dass das eine Disbalance in der Homöostase erzeugt. Also vor allem sehen wir, dass mehr Autolysine sekretiert werden. Und das sind Enzyme, die sind sehr, sehr streng reguliert, weil die sind dafür verantwortlich, während der Zellteilung die Zellwand abzubauen. Und dementsprechend sind sie sehr streng reguliert. Und was wir sehen ist, wir erhöhen die Sekretion von Autolysinen, dadurch kommt es zu einem unkontrollierten Zellwandabbau und die Bakterien fangen am Ende an, sich selbst zu verdauen und platzen dann auch. Und das sieht man auch schön im Elektronenmikroskop. Und diesen Effekt, der war völlig unerwartet, aber eben sehr spannend. Und auf dem basierend haben wir dann eben gesagt, okay, das ist ein sehr, sehr cooler neuer Mode of Action, auf dem kann man doch hoffentlich neue Antibiotika aufbauen.
Und das macht ihr jetzt?
Das machen wir jetzt. Also das ist auch schrittweise passiert. Also es hat auf Basis von diesem Sodafinib haben wir halt versucht, verbesserte Moleküle auf demselben Scaffold zu entwickeln. Da ist dieses Molekül PEG-150 rausgekommen, um das sich das im Paper eigentlich hauptsächlich dreht. Das hat eben eine Reihe von wirklich vielversprechenden Eigenschaften. Man sieht halt auch keine Resistenzentwicklung mit diesem Molekül. Das liegt auch daran, dass noch ein zweites Target vermutlich involviert ist, weil wir auch noch mit dem Energiemetabolismus der Bakterien auch noch interferieren und verhindern können, dass ein Elektronentransporter produziert wird, der in der Atmungskette der Bakterien relevant ist. Also wir haben zwei Angriffsziele gleichzeitig. Das ist sehr spannend. Wir sehen, dass wir quasi, wenn wir wirklich ein breites Spektrum an klinischen Isolaten testen von MRSA und auch von vancomycin-resistenten Enterokokken, dass die alle abgetötet werden durch unser Testcompound. Das heißt, man sieht wirklich, der Mode of Action muss grundlegend anders sein von allen vorher existierenden Resistenzmechanismen. Wir sehen Aktivität gegen Persister und Biofilme. Das ist nochmal eine sehr herausragende Eigenschaft. Das ist etwas, wogegen die meisten Antibiotika einfach versagen. Das liegt daran, dass Biofilme eben aus diesen Persisterzellen bestehen, die metabolisch dormant sind, also die schlafen quasi, und dementsprechend sind viele Prozesse einfach inaktiv. Und viele Antibiotika, die Prozesse inhibieren, brauchen aber gerade diese aktiven Prozesse, um ihre Wirkung zu entfalten. Und deswegen denken wir, dass wir mit unserem Aktivierungsansatz eben hier auch die Bakterien austricksen können. Wir können auch Biofilme und Persisterzellen wieder anschalten und auf diese Weise dann die Bakterien auch wieder in den Suizid treiben. Und das ist halt eine ganze Reihe an vielversprechenden Eigenschaften, die wir einfach sehen, die dieser Mode of Action mitzubringen scheint. Und das war der Ausgangspunkt, dass wir gesagt haben, okay, lass uns das wirklich in Medikament überführen. Mhm. Gleichzeitig haben wir aber auch festgestellt, dass dieses Scaffold und dieses Molekül, was wir da gefunden haben, einfach sich für eine wirkliche Weiterentwicklung nicht eignet, weil es einfach sehr hydrophob ist, weil es Löslichkeitsprobleme hat, Plasma-Binding etc. Deswegen war eigentlich dann ein Schritt, den wir in der SmartPlugs gemacht haben, zu sagen, ja, okay, wir nutzen dieses Molekül als Tool-Compound, als Referenz, aber wir haben jetzt nochmal einen komplett neuen High-Throughput-Screen aufgesetzt, wirklich auf dem Target SBSB, um mit neuer Chemical Matter zu kommen, die den gleichen Mode of Action hat, aber bessere Ausgangseigenschaften als Molecular Scaffold, und mit dem arbeiten wir jetzt.
Das heißt, ihr arbeitet wirklich an komplett neuen Molekülen?
Genau, das ist jetzt der Grundgedanke. Also das ist auch nur ein Aspekt von SmartPlugs. So hat sich sozusagen die Firma entwickelt. Aber wir wollen auch kein One-Trick-Pony sein. Und das ist auch etwas, was wir merken, dass einfach im Drug-Development sehr riskant ist. Wenn du halt einen Compound oder auch nur einen Ansatz verfolgst und der geht schief, was ja in so einem frühen Stadium immer passieren kann, dann stehst du damit nichts da. Und dementsprechend haben wir uns auch weiter diversifiziert, was unsere Ansätze betrifft. Also wir haben diese Aktivierung von SBSB als unseren Kernansatz genommen und dann ausgeweitet, indem wir gesagt haben, naja, diese Grundidee, neue Targets dadurch zu finden, dass wir Enzyme suchen, die man aktivieren kann und nicht inhibieren kann, das ist ein Ansatz, der eigentlich bisher so im Drug Development relativ übersehen wurde und vor allem auch im Antibiotika-Bereich eigentlich noch gar keine Anwendung fand. Aber dadurch kann man einen völlig neuen Target Space eigentlich eröffnen, weil es einige Enzyme in Bakterien gibt, die einfach nach oben hin sehr streng reguliert sind. Mhm. Und wenn wir es schaffen, das zu deregulieren, können wir auch ähnliche suizidale Mechanismen in den Bakterien triggern. Und deswegen haben wir gesagt, okay, lasst uns das Ausgangsidee nehmen und nach neuen Targets suchen, mit denen das auch funktionieren könnte. Und wir haben dann gerade in gramnegativen Bakterien, das ist ja nochmal eine Klasse, die nochmal viel schwieriger zu adressieren ist, haben uns da wirklich das Periplasma angeschaut, also der Bereich zwischen den beiden Membranschichten, der auch ein bisschen leichter zu erreichen ist als jetzt das Zytosol, und haben da zwei Targets uns rausgepickt, wo wir gesagt haben, okay, gegen die hat bisher noch niemand irgendwie jemals nach Aktivatoren oder nach Stimulatoren oder generell nach Modulatoren gesucht, und haben da auch nochmal neue HTS-Programme aufgesetzt, die wir jetzt auch gerade abschließen, um halt wirklich nochmal einen völlig neuartigen Ansatz wirklich zu entwickeln from scratch, wie man Bakterien adressieren kann.
Sehr gut. Habt ihr da auch wieder die Sekretionsmechanismen als Targets ausgewählt?
Eben nicht. Also wir haben jetzt gesagt, okay, nicht nur Segalpeptidase, sondern auch wirklich einfach andere Enzyme, die, von denen wir wissen, die sind streng reguliert, von denen es auch wissenschaftliche Daten gibt, dass die irgendwie in konformationellen Kontrolle unterliegen, also dass die auch in den Bakterien erstmal eine Aktivierung brauchen, um aktiv zu werden. Und dann, wie können wir es schaffen, diese Aktivierung mit einem Small Molecule zu mimicken? Und das war jetzt der Grundansatz.
Fantastisch. Wir haben ja in Deutschland den Fall, dass wir sagen, boah, wir haben tolle Wissenschaft, wir haben tolle Forschung, aber die Übertragung in die Praxis, in Unternehmen, in Startups klappt eigentlich viel zu wenig. Ihr seid jetzt eins der tollen Beispiele, wie das Ganze funktioniert. Wie ist euch das gelungen? Was brauchst und wie ist der Weg raus aus einer Doktorarbeit in ein Unternehmen, das ja neue Targets entwickelt, neue Moleküle entwickelt, letztlich einen ganz neuen Therapieansatz entwickelt?
Also ich kann sagen, einfach war es nicht. Man braucht schon Persistenz. Deswegen, ich kann schon verstehen, dass es an einigen Stellen hapert. Wir haben einfach an unseren Ansatz geglaubt und haben uns auch einfach dann über Widerstände hinweggesetzt. Aber so dieser Schritt aus der Akademie in die freie Wirtschaft war wirklich kein einfacher. Einerseits hast du halt eine gewisse Funding Gap, weil viele Fördermittel natürlich nur für akademische Institutionen geeignet sind und nicht für Firmen. Und gerade jetzt in diesen sehr frühen Phasen ist es nicht einfach, Investoren zu finden. Wir hatten da das große Glück, dass wir mit dem Boehringer Ingelheim Venture Fonds einen Erstinvestor hatten, der uns sozusagen schon ein Investment committed hatte, bevor wir wirklich ausgegründet waren. Mhm. Und das war eigentlich auch der Grund, weshalb wir gesagt haben, okay, es lohnt sich, diesen Schritt zu gehen. Aber es gibt schon auch eine Reihe wirklich einfach bürokratischer Hürden, und das merkt man gerade in Deutschland, die es wirklich nicht einfach machen, auch Forschung aus dem universitären Setting heraus in eine Firma hin zu überführen. Und das war wirklich an einigen Stellen durchaus auch frustrierend. Und das kann Leute auch demotivieren, aber wir haben einfach gesagt, wir machen es trotzdem, weil wir an unseren Ansatz glauben, und am Ende hat es sich auch ausgezahlt.
Es gibt ja so verschiedene Forschungstransferprogramme, Exist zum Beispiel. Hattet ihr das bekommen als Übergang oder versucht und nicht bekommen?
Wir hatten am Ende auch Exist, das haben wir dann gar nicht mehr angetreten, weil wir davor das Investment hatten. Was wir zuerst hatten, war VIP Plus. Das war sicherlich sehr hilfreich, weil man damit schon mal einfach Forschung im universitären Setting machen konnte, aber es bereits gezielt auf eine Ausgründung hingearbeitet hat. Wir hatten dann noch den M4 Award. Das war auch nochmal sehr hilfreich, weil da auch die rechtlichen Rahmenbedingungen flexibler sind, dass man bereits während der Förderung bereits ausgründen kann. Das kann man während VIP Plus nicht. Mit den beiden Förderprogrammen konnten wir sozusagen über 2-3 Jahre die Firma aufbauen, ohne dass sie bereits vorhanden war. Und mit diesem Schritt quasi schon mal die Ausgründung vorbereiten, indem man auch einfach die Daten gesammelt hat, die Investoren sehen wollen. Und dann war es halt eben dann genau danach dann der richtige Zeitpunkt, dann auch die Firma wirklich dann beim Notar gründen zu lassen.
Ja, und dann hattet ihr Boehringer Ingelheim als einen der ersten Investoren direkt drin. Boehringer Ingelheim ist ja ein großes Pharmaunternehmen mit Sitz in Süddeutschland. Was ist denn der Vorteil, wenn man direkt so einen strategischen Investor mit drin hat? Was kriegt ihr denn da an Wissen, an Know-how, an Unterstützung, sag ich mal, neben dem ganzen Geld, das die Forschung natürlich auch braucht?
Also was einem natürlich klar sein muss, es war als Investor der Boehringer Ingelheim Venture Fonds, nicht die Firma Boehringer Ingelheim selber. Ne? Die hängen natürlich zusammen, aber es ist trotzdem eine getrennte Entität, die auch frei agieren kann. Aber im Prinzip war es dadurch das Beste aus zwei Welten. Also wir hatten einen finanzstarken Investor, der eben Erfahrung hatte im Aufbau von Startups, aber gleichzeitig auch einen Investor mit Pharma-Background. Und das hat schon geholfen, auch einfach den Fokus zu schärfen. Unser ganzes Gründerteam, mein Doktorvater und ich, sind ja beide eher aus dem akademischen Background. Wir hatten noch einen dritten Mitgründer aus dem unternehmerischen Bereich, aber keiner von uns hatte jetzt wirklich jahrzehntelange Pharma-Erfahrung. Und dann einen Investor zu haben, der einfach auch diese Pharma-Perspektive mitbringt, war sehr hilfreich, einfach um den, wie gesagt, das Profil und den Fokus zu schärfen, und hat eben auch, war auch maßgeblich daran beteiligt, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen von diesem One-Trick-Pony und nur diesem einen Ansatz weg und versuchen uns wirklich weiter zu diversifizieren und auch weitere Ansätze mit in die Firma zu nehmen.
Und wo steht ihr jetzt? Was sind gerade die großen Themen, an denen ihr heute arbeitet? Ich sag mal, sowohl auf der wissenschaftlich-technischen Seite als auch auf der wirtschaftlichen Seite.
Also wirtschaftlich steht bei uns jetzt vor allem das Raising einer neuen Finanzierungsrunde an. Also wir sind gerade auf der Suche nach einer Series A, die wollen wir jetzt auch in den nächsten Monaten abschließen. Da geht es um mindestens 5 Millionen Euro. unsere Bestandsinvestoren, Böhringer Ingelheim Venture Fonds, der HTGF, also der HTG Gründer Fonds, die wollen auch wieder mitziehen, aber sie erwarten natürlich auch, dass wir noch frisches Geld mit in die Company holen. Deswegen, das ist so gerade meine Hauptherausforderung, nach Investoren zu suchen, die gewillt sind, da sozusagen diesem Konsortium beizutreten. Und wissenschaftlich haben wir jetzt diese Screening-Programme abgeschlossen, eben sowohl gegen SBSB als auch gegen diese neuen gramm-negativen Targets. Das heißt, da sind wir jetzt gerade im Abschluss dabei, diese Hits zu evaluieren. Und dann geht's ins Hit-to-Lead-Development. Also wirklich zu schauen, okay, wie können wir aus diesen neuen Hits vielversprechende Wirkstoffkandidaten entwickeln. Und dann haben wir jetzt vor nicht so langer Zeit auch noch ein drittes Projekt in die Pipeline geholt. Das ist ein bisschen weiter fortgeschritten. Das ist auch ein neuer Mode of Action. Kein Aktivierungsansatz, sondern eher klassische Inhibition. Bisschen konservativer, aber immer noch neuartig vom Target her. Das war tatsächlich auch eher so ein Glücksgriff, weil wir quasi mitbekommen haben, dass eine andere Pharmafirma, Startup, beschlossen hat, ihr antibakterielles Portfolio aufzugeben, wie es leider einige Firmen heutzutage tun. Und dann haben wir einfach da ein vielversprechendes Projekt auch wieder per Lizenzvereinbarung zu uns rüber in die Smartbox holen können. Das ist ein bisschen weiter fortgeschritten. Da haben wir bereits ein In-Vivo-Proof-of-Concept. Da sind wir vielleicht so 2,5 bis 3 Jahre vom IND-Filing entfernt. Und das soll jetzt auch ein Fokus der neuen Finanzierungsrunde werden, dieses Projekt wirklich auch voranzubringen, dass wir dann am Ende wirklich auch dann in 3 Jahren IND-Filing erreichen können, was uns auch nochmal andere Möglichkeiten natürlich auch fürs Fundraising gibt, auch für unsere früheren Projekte, die wir selbst in der Smartbox entwickelt haben.
Du hast 2 Begriffe genannt, die wäre es super nice, wenn du dir einmal erklären würdest. Gerade einmal IND-Filing und das andere war Hit-to-Lead. Okay. Ich weiß nicht, ob, ich denke nicht, dass jeder genau weiß, was man darunter versteht, aber gerade Hit-to-Lead ist so ein wichtiger Prozess, das wäre sicher spannend, einmal zu erklären.
Ja, also im Grunde sind das typische Begriffe im Drug Development in der Pipeline sozusagen. Also die Idee ist, man fängt erstmal mit dem High-Throughput-Screen an, wie wir es ja auch tun. Das heißt, man screent erstmal eine ganze Menge an Compounds, an Compound-Libraries gegen bestimmte Targets. Und dann die Compounds, die halt da einen Effekt zeigen, das sind die Hits. Also die haben jetzt in unserem Fall irgendwie einen Effekt auf SBSB, die aktivieren SBSB oder die aktivieren unsere anderen Targets und das sind Hits. Aber diese Hits sind ja erstmal noch nicht so, dass sie wirklich drug-like sind. Also wir sind vielleicht im Großen und Ganzen drug-like, aber es fehlt einfach das Feintuning, das Chemische. Und dieses chemische Feintuning, das nennt man Hit-to-Lead. Also man versucht diesen Hit-Compound chemisch zu modifizieren über Medizinalchemie, guckt dabei Schritt für Schritt, okay, wie ändern sich die Eigenschaften, wie ändert sich die On-Target-Aktivität, wie ändert sich die Toxizität, wie ändern sich so die Atmetox-Eigenschaften, die Stabilität etc. Also versucht dieses Molekül mehr und mehr auch verträglicher zu machen und so zu bauen, dass man es wirklich als Medikament auch in einem Organismus einsetzen kann. Und der Lead-Compound ist dann eben schon eine fortgeschrittenere Struktur, wo man sagt, okay, man hat jetzt so das grundsätzliche chemische Scaffold gefunden und macht jetzt dann vielleicht noch so ein paar kleinere Veränderungen. Und das ist eine Lead-Optimization, das ist sozusagen der Punkt, wo wir jetzt mit unserem fortgeschritteneren Projekt stehen. Und dann, wenn man das nochmal abgeschlossen hat und auch nochmal tiefergehende und etwas komplexere Tierstudien dann damit gemacht hat, kommt man irgendwann bei den präklinischen Kandidaten raus, dann macht man dann das Preclinical Development. Das sind dann relativ fix vorgegebene Studien, die man eben dann von den Zulassungsbehörden, von der FDA und von der EMA einfach durchführen muss, um dann am Schluss beim IND-Filing rauszukommen. IND-Filing ist Investigational New Drug Application, wie es von der FDA beschrieben ist. Und das ist letztlich ein Antrag, dass man dann mit seinem Wirkstoff-Compound, mit seinem Wirkstoffmolekül dann wirklich auch klinische Versuche im Menschen durchführen kann. Und wenn man eben dieses IND-Filing approved bekommt, dann darf man eben in die Klinik gehen, das heißt, dann darf man mit seiner Phase 1 erstmals an gesunden Probanden seinen Wirkstoff testen und wenn das gut vertragen wird, dann in der Phase 2 an erstmals an Patienten und dann in der Phase 3 wirklich in einem größeren Setting und wenn man diese Phasen nicht laufen hat, dann bekommt man die Zulassung und dann darf man es vermarkten.
Klingt einfach. Wie lange braucht man dafür?
So 8 bis 10 Jahre und ungefähr 1 Milliarde auf dem Konto.
Also, klasse. Macht man mal eben.
Super. Macht man mal eben so.
Genau. Nein, aber das bringt mich auch als Überleitung zum nächsten Thema. Du hattest eben erwähnt, viele Unternehmen geben ihre antimikrobiellen Themen oder Forschungen auf. Wir haben eine Innovationslücke in dem ganzen Feld. Warum ist das so?
Ja, da kommen viele, viele Faktoren zusammen. Ein Punkt ist sicherlich, weil man Bakterien unterschätzt hat und die Resistenzentwicklung, glaube ich, so nicht hat vorhersehen können. Aber ein zweiter Punkt ist auch einfach, dass Antibiotikaentwicklung im Vergleich zu anderen Therapiefeldern nicht so profitabel ist. das hat eben verschiedene Ursachen. Der eine ist, dass Antibiotika den Vorteil haben für den Patienten, dass sie ihn heilen innerhalb einer relativ kurzen Zeit, aber das hat natürlich aus wirtschaftlicher Perspektive den Nachteil, dass man halt nach 10, 14 Tagen die Therapie beendet und es ist natürlich, was den Revenue betrifft, nicht so profitabel wie ein Medikament, was man zum Beispiel lebenslang geben müsste. Gleichzeitig ist auch die Menge an, also es weiß ich, dass das der Preis pro Pille nicht so hoch, den man wirklich einfordern kann, weil es einfach immer noch Konkurrenz durch Generika und durch andere, also bereits bekannte Antibiotika gibt, die vielleicht in, ja, lass es 90-95% der Fälle wirken. Und das heißt, man behält sich neu zugelassene Antibiotika oft wirklich nur für die Extremfälle vor. Das heißt, man hat also keine hohen Sales Volumes. Man bekommt auch pro Patient nicht allzu viel wirklich zurück. Und das führt letztlich dazu, dass Antibiotika-Entwicklung im Vergleich zu eben anderen Indikationsfeldern oft das Nachsehen hat. Und wenn Pharmafirmen rein nach wirtschaftlichen Aussichten strategische Entscheidungen treffen, fällt das dann oft zurück. Was auf der anderen Seite paradox ist, weil Antibiotika eigentlich für fast alle Bereiche der Medizin überlebenswichtig sind. Also ich finde es immer ein bisschen paradox, dass, wenn man sich vorstellt, eben auch Gesundheitssysteme bereit sind, mehrere hunderttausend für eine Krebsbehandlung zu zahlen, aber diese Krebsbehandlung ist eigentlich davon abhängig, dass Antibiotika parallel dazu gegeben werden, die vielleicht ein paar hundert Euro oder ein paar tausend Euro kosten, im besten Fall. Und da geht man einfach davon aus, dass es wirkt. Und wenn das irgendwann nicht mehr der Fall sein wird, glaube ich, dann wird man auch den wahren Wert von Antibiotika besser anerkennen und dann wird der Markt auch mehr bereit sein, dafür zu zahlen. Es ist nur leider aktuell so, dass das Problem, obwohl es auf uns zukommt, noch nicht akut genug ist, dass wirklich dieser Turning Point bereits erreicht ist.
Das bringt mich zu einem anderen Punkt. Genau, also du sagst ja, neu zugelassene Antibiotika werden häufig für die Extremfälle zugelassen oder zurückgehalten. Extremfälle bedeutet ja die Fälle, wo jemand mit multiresistenten Keimen infiziert ist, bei denen kein anderes Antibiotikum oder konventionelles oder klassisches Antibiotikum mehr wirkt. Jetzt nehmen nach meinem Verständnis diese Fälle ja weltweit zu. Müsste das nicht eigentlich auch einen ganz guten Marktausblick für euch geben?
Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Also ich denke, viele Investoren sehen auch vor allem den Markt heute, und der ist aktuell noch schwierig, aber wenn man sich den Markt in 8-9 Jahren anschaut, wenn wir zugelassen sind, ich denke, das kann auch mal eine ganz andere Situation sein. Also es gibt Prognosen, auch im Lancet letztes Jahr publiziert, dass sich die Zahl der Todesfälle durch multiresistente Keime fast verdoppeln wird, innerhalb bis 2050 zum Beispiel. Und das sind allein die Todeszahlen, aber allein wenn man sich auch noch anschaut, was natürlich noch hinzukommt an wirklich ein Medical Burden, an Daily Adjusted Life Years etc. Also da ist extrem viel, was auf uns zurollt. Und auch der ökonomische Impact ist enorm. Also es gibt Schätzungen, die besagen, dass auch bis 2050 antimikrobielle Resistenzen bis zu 4% des globalen BIP uns kosten könnten. Und das ist eine Größenordnung, je nachdem, wie man fragt, da gibt es andere Schätzungen, die den Klimawandel in der ähnlichen Größenordnung wirklich einschätzen. Also das Problem ist immens. Aber es ist halt auch wieder Klimawandel, gerade vielleicht vor 10 Jahren. Man sieht es kommen, aber man fühlt sich noch nicht akut genug bedroht, um wirklich aktiv zu werden. Und das ist ein bisschen das Problem, das wir auch in dem Feld sehen.
Ja, und selbst beim Klimawandel gibt es ja genug Stimmen, die der Meinung sind, dass das Thema noch gar nicht laut und stark genug behandelt wird.
Das stimmt.
Okay, das heißt, noch eine weitere Krise.
Leider noch eine weitere Krise und leider eben auch nicht sehr viele, die noch daran arbeiten. Und deswegen ist es etwas, was wir halt eben auch als unsere Vision sehen und auch als unseren Hauptmotivationsfaktor, dass wir was in dem Bereich einfach machen wollen, weil es auch nicht mehr viele andere gibt, die noch tätig sind. Und wenn es keine Innovation in dem Feld gibt, dann stehen wir wirklich mit einem riesigen Problem da, wenn diese sowohl die Innovationskrise als auch die Resistenzkrise auf uns zurollt.
Was brauchst du denn dann politisch und aus der Industrie, um diese Krise anzugehen?
Also es wäre sehr wünschenswert, wenn diese politischen Initiativen, die teilweise schon in der Diskussion sind, mal auch konkret umgesetzt würden. Also es wird schon seit einiger Zeit im politischen Spektrum über Reimbursement-Mechanismen diskutiert, die dazu gedacht sind, Sales von Revenue zu entkoppeln für Firmen, die eben lebensrettende Antibiotika entwickeln. Und damit man eben nicht mehr unter Druck gesetzt wird, möglichst viele von diesen Medikamenten zu verkaufen, sondern auch dafür belohnt wird, wenn man sie einfach vorhält für Extremsituationen. Und da gibt es verschiedene Modelle. Relativ bekannt ist dieses sogenannte Netflix-Modell, wo man einfach dann vom Staat pro Jahr eine Subscription sozusagen einfach Geld gezahlt bekommt dafür, dass man dieses Antibiotikum bereithält. Es gibt ein anderes Modell, das heißt Transferable Exclusivity Voucher. Da hätte man dann, wenn man ein neues Antibiotikum zugelassen bekommt, das Recht, die Exklusivität eines anderen Medikamentes für eine bestimmte Periode zu verlängern und könnte dieses Recht auch weiterverkaufen. Im Endeffekt kommt das Gleiche hinaus. Man generiert einfach mehr Umsatz, ohne dass man gezwungen ist, wirklich dieses Medikament zu verkaufen. Und das sind Initiativen, wo ich das Gefühl habe, es tut sich auch langsam was. Also UK hat vor ein paar Jahren erstmals dieses Netflix-Modell implementiert und für zwei Medikamente, glaube ich, inzwischen zahlen sie bis zu 20 Millionen Pfund pro Jahr. Das ist nicht viel, aber wenn man es hochrechnen würde auf, sag ich mal, die gesamte G7 plus EU, dann wäre man wirklich bei einem hübschen Sümmchen dabei. Und dann wäre es auch ein völlig anderer Business Case. Und wenn da mal konkrete Zusagen in der Größenordnung von entsprechend den entsprechenden Ländern auch stattfinden würden, dann wäre das auch ein völlig anderer Business Case für Investoren und dann würden wir uns, glaube ich, auch nicht so schwer tun, aktuell Geld zu finden.
Mhm. Ja, sicher. Aber diese Milliarde Entwicklungskosten, die muss ja auf jeden Fall dann reinkommen.
Die muss auf jeden Fall reinkommen, aber eben genau mit dieser Größenordnung könnte man das dann auch bewirken. Und dann kommen noch die Sales on top. Also genau das sagen letztlich Berechnungen, dass du mit einem Reimbursement-Mechanismus von 1 bis 2 Milliarden über vielleicht so 5 bis 10 Jahre könntest du einen Return on Invest, was wirklich so, sag ich mal, gerettete Leben, Daily Adjusted Life ist und so weiter, von 27 zu 1 bis 130 zu 1, glaube ich, generieren. Also ökonomisch gesehen ist es eigentlich ein No-Brainer, was du damit an Benefit erreichen könntest. Aber es ist natürlich schwierig, sag ich mal, auch wieder Politikern das beizubringen, dass ein Upfront-Investment eben einfach sich dafür eignet, eine Krise zu verhindern, weil es oft natürlich auch für Politiker attraktiver ist, Krisen zu bewältigen, die bereits da sind.
Mit Prävention gewinnt man keine Blumentöpfe, das
genau,
haben wir gelernt.
Genau.
Andererseits müsste die Politik ja gar nicht so weit im Vorfeld investieren. Also man müsste ja nur die Modelle attraktiv genug machen, dass Kapitalinvestoren in solche Modelle wie euch investieren. Und der Staat müsste dann ja erst dieses Vorinvestment machen, wenn ihr dann tatsächlich was zugelassen habt oder kurz davor. Das Risiko wäre ja relativ klein eigentlich.
Ja, also es ist kein Risiko in dem Sinne, weil, wie gesagt, der Staat muss ja nicht die Entwicklung finanzieren. Also macht er ja auch parallel. Es gibt auch Push-Mechanismen, wo einfach über staatliche Forschungstöpfe eben auch viel an diesen Entwicklungskosten aufgefangen wird. Wir hatten ja auch öffentliche Fördermittel eingeworben, um unser gramm-negatives Projekt aufzuziehen. Und das ist eine Seite, dass halt der Teil dieser kapitalintensiven Arbeiten auch durch öffentliche Fördermittel aufgefangen wird. Und der andere Teil, das sind diese Pull-Mechanismen, dass halt auch mit Hilfe von staatlicher Förderung dann auch letztlich der Umsatz generiert wird, der das Ganze dann wirtschaftlich profitabel macht. Aber ja, also ich bin absolut der Meinung, dass es eigentlich politisch, wie gesagt, ein No-Brainer wäre, das umzusetzen und diese Mechanismen wirklich in die Tat zu bringen, weil es sich langfristig lohnen würde. Aber es ist halt so, wir haben aktuell sehr viele Krisen und da fällt vielleicht sowas wie Antimicrobial Resistance auch schnell mal einfach hinten drunter.
Dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr es schafft, das Thema vielleicht auch nicht nur im wissenschaftlichen Kontext bekannt und groß zu machen, sondern eben auch ja vielleicht Zugang zu den politischen Ohren bekommt, die das Ganze letztlich mitgestalten und mitentscheiden müssen. Weil
wir
auch diese Prozesse sind ja leider genauso langsam wie die wissenschaftlichen Prozesse.
Ja, das ist sicherlich ein Faktor. Also und es ist auch schwierig, Politikern fixe Zusagen abzuringen. Und genau das ist die Schwierigkeit.
Ja, vor allem halt in 8 Jahren, ja.
Ja, also wir hören es ja von vielen Investoren, die sagen, ja, wenn wir halt mal wüssten, okay, in 5 Jahren oder in 10 Jahren kommt es, dann könnten wir halt planen. Aber wenn es halt immer nur heißt, ja, das kommt irgendwann, damit kann halt niemand einen Business Case rechnen. Und das ist die Schwierigkeit, die wir aktuell haben. Und deswegen sind wir gezwungen, unseren Business Case so aufzubauen, dass wir auch ohne diese Reimbursement-Mechanismen überlebensfähig sind. Aber ich denke, das sind wir auch. Also jetzt mal unabhängig von diesen, sag ich mal, Wunschszenarien, wenn sich wirklich die Politik mal bewegen würde, glaube ich auch, dass auch von alleine man Antibiotika-Entwicklung schon profitabel machen kann. Es ist nicht einfach, man braucht einen sehr klaren Plan, man muss sich regulatorisch sehr clever aufstellen und entsprechend so am Markt platzieren, dass man halt auch wirklich einen Added Value gegenüber den existierenden Treatments gibt. Aber ich denke, dass wir das hinbekommen. Und dann kann man auch von alleine Umsatzzahlen generieren, die durchaus im dreistelligen Millionenbereich sind. Also es gibt ein Beispiel, Avicefta, also Avibactam Ceftavidin, schafft 500 Millionen in 2021 zum Beispiel, weltweiten Umsatz. Das ist durchaus profitabel und das schafft man einfach weil man doch Eigenschaften mitbringt, die die andere Antibiotika vielleicht nicht haben. Und genau das wollen wir erreichen, indem wir neue Modes of Action adressieren, die sich wirklich grundlegend von existierenden Resistenzen absetzen, indem wir auch versuchen, unsere Moleküle so auf dem Markt zu platzieren, dass sie vielleicht im Behandlungsmodus, zum Beispiel in der Anzahl, wie oft man es pro Tag geben muss, Vorteile bieten, indem wir versuchen, eine orale Bioverfügbarkeit einzubauen, sodass man auch Patienten zum Beispiel früher aus dem Krankenhaus entlassen kann. Und dann muss man letztlich Überzeugungsarbeit leisten, warum man selbst halt einfach auch besser ist als die existierenden Behandlungsoptionen. Und das ist was aktuell auch für uns noch sehr früh natürlich fair zu sagen ist, weil wir noch sehr früh im Entwicklungsstadium sind. Aber darauf arbeiten wir hin. Und wenn wir erfolgreich sind, dann werden wir auch auf dem Markt erfolgreich sein. Vor allem, wenn man sich anschaut, was einfach aktuell an Resistenzentwicklung da ist, glaube ich auch, dass früher oder später werden Leute bereit sein, dafür zu zahlen. Und besser sind wir dann vorbereitet.
Besser sind wir vorbereitet. Ein hervorragendes Schlusswort. Robert, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du Einblick in eure Technologie, in eure Entwicklung und auch so ein bisschen die Basics von der Antibiotika-Entwicklung mit uns durchgegangen bist. Ich drücke euch die Daumen für die weitere Entwicklung, für den Weg in die Klinik und natürlich für eure Series A. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Danke. Ciao.
Ciao.
Doppelhelix, der Technologie-Podcast für Biotech und Life Science.
Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere diesen Podcast und lass eine nette Bewertung da. Wenn du Anregungen hast, würde ich mich sehr über dein Feedback freuen. Schreib mir einfach eine E-Mail an feedback@doppelhelix.fm. Du kannst mir gerne auch auf LinkedIn folgen. Dort poste ich Einblicke von uns, Green Elephant Biotech und auch zu Themen rund um die Biotech-Branche. Bis zum nächsten Mal bei Doppelhelix.